Du hast gesagt, welcher Button gefällt dir von der Farbe?
Der lila Button.
Der lila Button, dann drücke ich auf den einfach drauf.
25 Börse People. And now in Season 17. Presented by EXA. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 14. Gast in Season 17 ist Nastassja Janko, Head of Group ESG Office bei der ÖKB und jetzt bei mir im Studio. Liebe Nastassja, servus und herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du hast das Gesetz der Anziehung irgendwie jetzt gehabt. Du wolltest diese Button in pink oder rosa und ich habe drauf gedrückt, weil es nämlich genau dort liegen, die Jingles.
Passt wunderbar, es schaut so super aus.
Ja, das blinkt und ich starte gleich. Süßes oder Salziges, darf ich dir Mannerschnitten oder Soletti anbieten?
Ich nehme jetzt Mannerschnitten.
An dich. Dankeschön. Wunderbar. An dich, liebe Nastassja Janko, ich stelle die Frage zu Beginn. Man kennt auch deinen Papa. Vielleicht kurz in eigenen Worten, wer das ist.
Ja, mein Vater, Willibald Janko, meisten kennen unter Willi Janko. Durchaus sehr bekannter CEO und Manager in Österreich und im Moment in Pension.
Im Moment, das kann sich ja noch wieder ändern. Genau. Er ist sicherlich ein gefragter Mann und weil du Willibald oder Willi gesagt hast, das ist das Google-Problem, weil ich glaube, ich habe 50% Treffer in meinem eigenen journalistischen Werken mit Willibald und Willi. Das glaube ich, haben viele so gemacht. Genau. Liebe Nastassja, aber es geht um dich, Karriere, Werdegang Podcast. Ich habe dich als ÖKB-Managerin anmoderiert. Ja, Frage vorab. Mit dem Vater, mein Papa in der Familie, Wirtschaft wird früher ein Thema gewesen sein, nehme ich an, oder?
Ja, aber es war halt generell eher das Thema gesamtgesellschaftliche Inhalte, Themen bei uns im Zuhause. Also es wurde gerne über Politik gesprochen, Wirtschaft natürlich auch. Aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass für mich klar war, dass ich irgendwann mal im Finanzsektor landen würde. Das gar nicht.
Aber abschreckend war es höchstwahrscheinlich auch nicht.
Ne? Nein, gar nicht. Also ich bin auch sehr froh da, wo ich jetzt bin. Ich finde, ich komme ja aus der Nachhaltigkeit, habe schon immer im Bereich der Nachhaltigkeit gearbeitet. Der Finanzsektor hat natürlich einen unglaublich großen Hebel, sieht man auch in der Regulatorik, so wie sie ausgestaltet ist. Und das war für mich ein absoluter Anreiz, in den Finanzsektor zu gehen.
Du hast dich dann für die Uni Wien entschieden, Studium. Was hast du da studiert so alles?
Ich habe begonnen zuerst eigentlich an der Wirtschaftsuniversität Wien, weil ich wollte in die Entwicklungszusammenarbeit gehen und haben gedacht, Wirtschaft ist wahrscheinlich eine gute Basis und habe dann aber das Glück gehabt, dass internationale Entwicklung an der Hauptuni Wien angeboten wurde, wo es eben genau darum ging, war ein interdisziplinärer Studiengang, wo über Soziologie, Wirtschaft, aber auch Geschichte, Politikwissenschaften, Entwicklungstheorien, alles Mögliche beigebracht wurde und ich einfach immer das Thema internationale Beziehungen, Entwicklung, Nachhaltigkeit, Ökologie, Gesellschaft unglaublich interessiert hat. Und deshalb habe ich das studiert, hat mir große Freude gemacht und habe ja generell die Studienzeit einfach sehr genossen, muss ich sagen.
Aber wieder ein Gast, der da in der unmittelbaren Nachbarschaft in der alten WU zumindest kurz war.
Ja, ne? Genau, das auf jeden Fall. Und war für mich, aber das ist generell etwas, ich finde, es gibt ja einen Spruch nach Kurt Tucholsky und mein Mann verwendet den auch immer wieder gerne, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Also ich finde, diese Schritte, die man macht, wo man vielleicht das nicht fertig macht oder wo man sich denkt, das hätte ich mir vielleicht sparen können, ich wollte doch eigentlich eh das oder das hat mir besser gefallen, das kann man so eigentlich nicht sagen, weil diese Schritte dazwischen waren und sind wichtig, damit man dorthin kommt, wo man hinkommt.
Das kann ich auch als Läufer bestätigen. Seitdem ich Mitte 50 für einen Marathon trainiert habe, kenne ich ganz Floridsdorf.
Ja, super.
Ja, wirklich so. Ja.
Genau,
da erhöhen die Ortskenntnis. Erhöhen die Ortskenntnis. Ja, international und so weiter als Stichwort. Ich bediene mich ja bei der Karriere immer den öffentlichen Einträgen, die mein Gast in dem Fall du selbst auf LinkedIn eintipselt. Und da kommt ein ganz ein tolles, internationales, sehr großes österreichisches Unternehmen, die OMV. Jahr 2010, es steht dabei ESG. Ich glaube, das heißt später eingegeben, weil damals hat man noch nicht ESG gesagt.
Genau, oder? Damals hat man noch nicht ESG gesagt. Also ich war gleich, also ich habe nach meinem Studium noch eine Vertiefung gemacht, internationale Beziehungen an der Diplomatischen Akademie in Wien. Und was danach für mich einfach ganz wichtig war, war in Wirklichkeit, ich wollte sehen, wie läuft es in Unternehmen, gerne internationale Unternehmen und gerne auch ein Unternehmen, wo das Thema Nachhaltigkeit eben nicht so einfach ist. Mhm. Und das war mit der OMV sehr lehrreich, sehr spannend. Und ich habe da aber von Anfang an auch im Bereich Nachhaltigkeit, die Abteilung hieß damals Sustainability HSSE, also steht für Health, Safety, Security and Environment.
Schön.
Gearbeitet auf der Corporate-Ebene und da war ich für die interne Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit tätig, aber auch gleich für den Nachhaltigkeitsbericht und dann später für das Thema Management-Systeme und Audits für Health, Safety, Security und Environment.
Weil du jetzt Security OMV sagst, muss ich meine Anekdote aus dem alten Jahrtausend unbedingt bringen. Security, ja, dort wurde der Gianna Nannini-Video gedreht in Schwechat. Und es war Rauchverbot natürlich und der Drummer von der Gianna Nannini hat sich halt Chica anzünden und alles in den Deckung gegangen. Es ist nichts passiert, aber diese Szene, die in diesem Podcast jetzt, dieses Kopfkino, das hast du jetzt ausgelöst, so wie zuvor mit dem Laufen in meinem schönen Floridsdorf.
Ja, aber ich möchte auch dazu sagen, ich finde es ein super Beispiel. Also ich muss schon sagen, dass seitdem ich dort war, ich generell in meinem privaten Leben und überhaupt einfach, was das Thema Sicherheit betrifft, einfach einen komplett anderen Blick habe. Ja. Also dieses, ja, wo ich früher wahrscheinlich irgendwo auf einen Sessel mal gestiegen wäre und sonst, nein, das mache ich nicht mehr, da hole ich eine Leiter und all diese Dinge, man wird dann schon sehr sensibilisiert und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Ja, OMV ist eigentlich in einer Dauermetamorphose bis heute. Das ist damals, glaube ich, so ziemlich losgegangen, wenn ich mich erinnern kann. Es war früher der Pure Play Oil eigentlich, kann man sagen. Ne?
Genau, also als ich begonnen habe, war die strategische Ausrichtung noch unter Ruttensdorfern, wir müssen mittel- bis langfristig ein Energiekonzern werden und weg von Öl und Gas. Und da wurde auch schon viel im Bereich Windkraft investiert und gemacht. Dann unter dem CEO-Wechsel, dann unter Reuss, war die strategische Ausrichtung wieder Kerngeschäft.
Auch also ein Marathonläufer. Entschuldigung. Okay.
Das weiß ich nicht. Ja, genau. Ja. Aber das heißt natürlich, das ist sind verschiedene strategische Ausrichtungen. Und das Thema ist aber natürlich relevant. Man sieht halt einerseits das Thema eben natürlich Umwelt, aber bei HSSE steckt ja auch drin, es geht auch viel um Arbeitssicherheit und um Sicherheit allgemein, ja. Das heißt, das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, vor allem, weil natürlich Produktionsstätten überall sind und das ist schon sehr spannend und natürlich auch sehr herausfordernd, das gut zu managen.
Und dein geografischer Tätigkeitsbereich war ja nicht nur Österreich, du hast mir auch von der Petrom was erzählt im Vorgespräch.
Genau, also die Petrom, das war halt gemeinsam das Tochterunternehmen, das heißt das ganze Thema Sustainability, Berichterstattung, aber eben auch das Managementsystem zu den Themen Health, Safety, Security, Environment wurden eben gemeinsam gemacht. Das heißt, ich hatte da auch eine Kollegin in Rumänien und war dann natürlich auch regelmäßig dort, hatte dort auch Audits bei den verschiedenen Produktionsstätten etc. War durchaus eine sehr, sehr aufregende, tolle Zeit.
Noch eine Frage dazu. Die OMV, die gehört ja zu den größten börsennotierten Unternehmen Österreichs und heutzutage sind ESG-Thematiken, Nachhaltigkeitsthematiken aus der Investor Relations nicht wegzudenken. Wie war das damals? Hat man dich auf eine Roadshow mitgenommen oder dein Team?
Also damals war ich, war also nicht der Fall. Ich war auch dann damals noch zu jung und zu Junior, dass sie mich, glaube ich, mitgenommen hätten.
Zu Junior, genau.
Aber was natürlich war, es gab natürlich damals schon die verschiedensten Fragebögen und Anfragen, ja, also Dow Jones Sustainability Index und dies auszufüllen war natürlich etwas. Und ganz klar, ganz wichtig war die Zusammenarbeit bei natürlich Jahresfinanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung gemeinsam mit Investor Relations. Also das war natürlich eine ganz wichtige Zusammenarbeit und ein relevanter Baustein. Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, die Ratings und Ratingagenturen haben und damals schon und greifen natürlich auch jetzt nach wie vor veröffentlichte Informationen zurück. Und das bedeutet natürlich, dass das relevant war, was wir im Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht haben.
Und sicherlich eine super, super Schule für vieles, was dann noch gekommen ist. 2013 Syn Group. Mhm. Da muss man ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Also ich wollte dann in die Beratung gehen und ich bin dann zur Syngroup gekommen. Das ist eine Effizienz- und Produktivitätssteigerungs-Beratungsfirma in Wien, die aber auch international tätig ist. Und da ging es wirklich um Effizienzsteigerungen und wirklich, würde ich sagen, das Beratungsgeschäft und Produktivitäts- und Effizienzmaßnahmen entdecken und umsetzen, die ich da gelernt habe. Klassisch auch das Beratungshandwerk, was dazugehört, war sehr wichtig und sehr lehrreich. Was mir dann aber mit der Zeit gefehlt hat, war einfach der stärkere Nachhaltigkeitsbezug. Und da bin ich dann eben auch weitergegangen zur nächsten Beratungseinheit.
Du hast mich jetzt angesehen für die Überleitung und ich nehme den Ball auf, den du mal rübergespielt hast. Denkstadt.
Ja.
Ich habe im Vorjahr ein paar Podcasts machen dürfen rund um Denkstadt, wurde zu EY Denkstadt oder Denkstadt EY. Hat mich sehr beeindruckt, was die Leute mit dir eine Zeit lang über Jahre aufgebaut haben. Mhm. 2015 bis 2017 warst du dort. Sprech mal kurz über die Zeit, bitte.
Ja, war ganz super. Also was mir ganz toll gefallen hat, war natürlich der inhaltliche Match, ja, klarerweise. Auch von der Kultur her ich konnte sehr eigeninitiativ arbeiten, viele Projekte umsetzen, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, viel Spaß, wir haben ganz viel gelacht. Genau. Und natürlich aber auch unglaublich intensiv, weil das Thema Nachhaltigkeit schon unterschiedlich stark, wie soll ich sagen, nachgefragt wurde, unterschiedlich stark nachgefragt, weil es sehr kleinteilig zum Teil war, also viele verschiedene kleine Projekte, dann wieder größere Projekte. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass man sehr viel sieht, auch in kurzer Zeit, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten darf. Und gleichzeitig natürlich auch immer wieder die Frage, wo sind die größeren Projekte, was kann man längerfristig verfolgen? Und das habe ich Gott sei Dank schon auch machen dürfen. Das war super. Also ich habe einige Kunden gehabt, die ich längere Zeit begleiten durfte. Und das war etwas, was mir dann sehr gut gefallen hat.
Ich ziehe es ja im Podcast auch durch, dass wir die Namen der Kunden nicht nennen, aber ja. So wie ich Denkstadt kenne, werden das die großen Unternehmen auch des Landes wieder gewesen sein.
Waren, oder? Ja, die gab es schon.
Ich glaube schon, gell? Ja, genau.
Die gab es schon, ja, genau.
Du, ich wandere mit dir weiter ins Jahr 2017 und zu deinem aktuellen Arbeitgeber, die Österreichische Kontrollbank. Mhm. Du bist sofort im Bereich Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist dein Sein.
Ja, das ist total meins. Es macht mir total Spaß. Wie gesagt, ich war ja schon in dem Bereich tätig, wo es kaum Stellen gab zum Thema Nachhaltigkeit und ESG. Ich sage immer, da musste man drauf warten in Unternehmen, bis irgendjemand in Pension ging, dass die Stelle dann vielleicht frei wurde. Das hat sich mittlerweile total geändert. Jetzt werden laufend Expertinnen in diesem Bereich gesucht. Und mir war es halt, ich habe schon gerade gesagt, mir hat das total Spaß gemacht bei der Denkstadt, vor allem Projekte länger zu begleiten, Kunden länger zu begleiten und auch zu schauen, was sich verändert. Also diese Veränderung in Unternehmen, in der Unternehmenskultur, auch wie mit den Resultaten, mit den Ergebnissen von Analysen umgegangen wurde, wie man sie implementiert, wie man was weiterbringt, das hat mir total gefallen. Und da ist mir klar geworden, dass ich gerne in ein Unternehmen möchte wieder. Und ich habe schon vorher gesagt, dass ich halt finde, der Finanzsektor ist extrem aufregend, weil er so einen großen Hebel hat. Mhm. Und als dann die Möglichkeit gab und diese Stelle ausgeschrieben war, dann habe ich mich beworben und bin total froh, dass ich dort gelandet bin, muss ich wirklich sagen. Gelandet total freudig, meine ich das, weil ich in der ÖKB ganz viel machen konnte. Ich auch da Gott sei Dank ein Umfeld habe, wo ich viel gestalten darf und kann und habe in diesen jetzt schon fast 8 Jahren doch einiges weiterbringen dürfen.
Zum Beispiel ESG Data Hub, ich glaube, der ist auch irgendwie so aus deiner Küche entwachsen,
ja,
oder?
Ja, da hatte ich die Idee,
Küche muss man aufpassen mit der Herzprämie, so ist nicht. Aber wieder. Herzprämie ist, glaube ich, Geschichte. Wir nehmen die Folge, zum Glück, wir nehmen die Folge am 13.02. auf.
Und, genau,
und zum Glück. Seit gestern ist, glaube ich, die genau. Herzprämie Geschichte, politische Einschaltung Ende.
Ja aber ich kann dazu nur sagen, ich aufgrund meiner Erfahrung eben schon mit Nachhaltigkeitsberichterstattung 2010 folgend, ja, ist es einfach so und dann auch natürlich in der ÖKB viel Nachhaltigkeitsberichterstattung gemacht, dass ich einfach weiß, was es heißt, Daten in meiner Organisation einmal zu bekommen, Prozesse dazu aufzubauen und natürlich auch eben, ich habe vorher schon gesagt, Dow Jones Sustainability Index Questionnaire zum Beispiel. Ich habe diese Sachen alle gemacht operativ. Und als ich dann gemerkt habe, dass die Regulatorik für Finanzinstitute so sein wird, dass sie einfach Daten brauchen von den Unternehmen, damit sie die Kreditvergabe gut umsetzen können, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt alle anfangen, selber Fragebögen zu entdecken.
Dow Jones hat man ja noch Respekt gegenüber, wenn wir irgendwelche Wappler wie Börse Social Network anfragen würden oder
nein,
so.
Nein, das war ich überhaupt nicht. Aber ich habe natürlich gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt jede Bank sich selber einen Fragebogen überlegt und den auch noch abschickt und die Fragen sind ähnlich, aber doch anders und das Unternehmen hat irgendwie drei Banken und dann kriegt es einmal ein Excel, dann einmal ein Tool und das vierte Mal ein PDF. Dann ist es einfach unglaublich viel Aufwand für dieses Thema, Daten zu liefern, und es ist frustrierend und die Ressourcen kann und sollte man anders einsetzen. Und deshalb hatte ich die Idee, können wir nicht gemeinsam eine Lösung finden, weil das Thema wird bleiben. Wir werden die Daten brauchen. Es wäre gut, wenn wir hier einfach auch gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die jetzt nicht eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung oder eigene Nachhaltigkeitsbeauftragte haben, auch unterstützen mit einer einfachen Lösung, zu wissen überhaupt einmal, was wird von mir erwartet, und dann die Informationen leicht eingeben können, teilen können, all diese Sachen und dann auch noch einen Support bekommen. Und daraus ist, wie ich mich sehr freue, der ÖKBSG Data Hub entstanden, 2021 von der Idee und wirklich beginnen von einem Design-Workshop mit agiler Arbeitsweise, mit Interviews, mit Vertesten, mit Click-Dummies, mit ersten Prototypen etc. etc. Und seit 2022 ist er live und hat sich ständig weiterentwickelt und es gibt ein tolles Team dazu.
Ja, dann bitte ich dich doch noch um eine kleine Figurenzeichnung von dem ESG Data Hub. Wie viele Unternehmen haben da jetzt ungefähr angedockt? Ist das eine rein österreichische Geschichte?
Also ich habe gesagt, wir sind seit 2022 August live. Wir haben mittlerweile über 1200 Unternehmen am Hub registriert. Davon ungefähr von der Größenordnung 40% große Unternehmen, rund 27-28% mittlere und der Rest kleine Unternehmen. Davon haben rund 36% einen Fragebogen schon mal abgeschlossen und über 40% arbeiten gerade daran. Von den Banken, die ja die Lizenznehmer sind, sind rund 80% des österreichischen Bankensektors umgerechnet aufs Kreditvolumen Firmenkunden am Hub. Ja. Was ich dazu sagen kann, ist, dass wir einerseits uns um die Plattform selbst kümmern, aber vor allem auch sehr die Koordination von vielen Dingen übernehmen. Und wenn ich sage, welche Dinge oder vielen Dingen, dann meine ich damit, dass wir zum Beispiel den Fragebogen natürlich auch regelmäßig überarbeiten, weil die Regulatorik sich ändert, weil wir alle, und da meine ich die Banken und genauso die Unternehmen, miteinander lernen und wir einfach drauf kommen, okay, zum Beispiel dieser Fragebogen ist zu umfangreich für kleine Unternehmen. Wir brauchen da einen eigenen. Oder für Kleinstunternehmen brauchen wir noch was Eigenes. Und das heißt, wir koordinieren das Ganze aus der ÖKB, vom ÖKBSG Data Hub Team aus und schauen dann immer, was passiert. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil es ist ein dynamisches Umfeld. Ja? Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt Ende Jänner einen neuen Fragebogen gelauncht und da hat zum Beispiel 33% weniger Fragen für große Unternehmen, weil wir miteinander lernen.
Lass dich symbolisch gesehen umarmen von der ganzen Branche, wirklich.
Ja, sehr gerne. Ja. Und ich glaube, was aber ganz wichtig ist, und das passt dann ganz gut auch, wir haben eine sehr, ich habe schon vorhin gesagt, bei der Entwicklung war es schon so, dass wir das wirklich im wirklich sehr schnellen Iterationen, sehr schnell Feedback eingeholt haben, passt das so, soll man das anders machen, braucht man das, jenes. Und das haben wir beibehalten. Das heißt, Unternehmen können nach wie vor über die Support-Hotline oder E-Mail-Adresse uns die Nachrichten geben. Wir fragen auch aktiv bei Unternehmen nach, auch zu neuen Features etc. Und natürlich auch von den Banken, wo wir einfach Feedback kriegen und auch da Anpassungen machen, was die Features betrifft, aber eben zum Beispiel auch, was die Fragen betrifft. Ja. Das ist ganz wichtig. International gesehen gibt es in verschiedenen Ländern auch eigene Initiativen, wobei ich sagen muss, so etwas wie wir es haben, gibt es sonst nicht. Und vor allem auch so viel Erfahrung wie bei uns gibt es meines Wissens nicht. Und ich bin doch relativ gut eben auch in anderen Ländern vernetzt.
ich wollte zuerst die ganze Zeit schon sagen, du wirkst jetzt auf mich in der halben Stunde, wo wir mit Vorgespräch schon plaudern, nicht wie eine Goldblätterin irgendwie. Also das Ganze auch einfach zu halten, ist, glaube ich, auch relativ wichtig und es ja nicht zu übertreiben und auch Angst zu machen.
Oder? Also ich glaube, ich würde mich schon selber als sehr pragmatisch sehen, Dinge mal ins Laufen zu bringen. Was mir aber schon auch wichtig ist, ich habe schon das Bedürfnis zu signalisieren, wir müssen halt schon was machen. Okay. Ja? Also zu hoffen, dass das irgendwie wieder weggeht, das bin ich halt nicht.
Das hoffen wir ja gar nicht, wir wollen es nur nicht kompliziert haben.
Genau, weil ich glaube schon, also manche warten schon oder sind abwartend und ich glaube auch, dass es gut ist, manchmal Dinge auch sich zu überlegen, das stimmt schon, aber ich glaube, was das Thema betrifft, ist die Datensammlung, da in die Gänge zu kommen, das muss wirklich jetzt passieren. Natürlich gibt es Entwicklungen, das kriegen wir jetzt auch gerade mit der Omnibusverordnung, wo es wieder Vereinfachungen oder eben auch Vereinfachungen geben wird oder wo man halt versucht, Synergien zu schaffen und das ist gut. Aber das wird deshalb nicht komplett weggehen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber ja, ich glaube auch durch die Erfahrung, die ich habe in diesen Bereichen, dass ich einfach auch weiß, nichts geht von 0 auf 1, sondern man muss einfach viele Zwischenschritte machen, viel ausprobieren und vor allem miteinander lernen. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein ganz großer Mehrwert, dass wir in der ÖKB das anbieten, weil wir ja eh schon so eine neutrale Position haben und einfach das Bankgeschäft kennen mit der dazugehörigen Regulatorik, was ja auch ganz wichtig ist. Und hier, glaube ich, ein großes Vertrauen genießen und hier einfach eine gute Schnittstelle sind, um eben genau dieses sehr wichtige Stakeholder-Management in diesem Bereich begleiten zu können.
Jetzt haben wir in diesem Podcast über ein sehr großes Unternehmen, OMV, gesprochen. Es geht jetzt nicht um die OMV, sondern generell um große Unternehmen in meiner nächsten Frage, die in vielen Ländern tätig sind. Was geben die in den ESG-Data-Hub ein? Jetzt vorrangig Österreich-Werte oder Gesamtkonzern?
Also das hängt immer davon ab, wie sie halt selbst auch berichten, ja, okay, auf der Konzernebene. Man kann das sehr unterschiedlich eingeben und ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Generell beim ESG Data Hub ist es so, dass wir ja eigentlich alle Reifegrade abbilden müssen. Ne? Ein Unternehmen, das jetzt, keine Ahnung, so wie die ÖKB seit über 20 Jahren Nachhaltigkeitsberichterstattung macht, hat einen anderen Reifegrad und Erfahrung wie ein Unternehmen, das jetzt gerade mal damit beginnt. Das heißt, bei uns ist es generell so, man kann schauen, ob man auf Einzelebene, auf Konzernebene eingibt, das kann man alles sich aussuchen. Man kann Daten summiert eingeben, sehr detailliert eingeben, je nachdem, wie man es hat. Und was auch wichtig ist, es gibt eben verpflichtende Fragen, um den Fragebogen abzuschließen. Auch da ist es so, dass uns klar ist, es gibt einfach Fragen, die kann ich jetzt nicht gleich beantworten. Mhm. Ja, so einen CO2-Fußabdruck, den habe ich nicht von heute auf morgen. Ja,
ich schaue gerade auf meinen Sportschuh.
Genau. Ja. Genau, also da muss ich einfach einige Schritte davor machen. Und da gibt es einfach genauso die Funktionen, so eine Veto-Funktion, wo man sagt, ich kann eine Frage noch nicht beantworten. Oder es kann auch immer sein, dass er einfach nicht zutrifft für einen Bereich. Und dann ist es einfach möglich, dass ich einen Fragebogen trotzdem abschließen kann. Und sobald ich den Datensatz habe, lege ich eine neue Version ab und kann sofort wieder teilen. Und das ist halt auch toll. Ich habe einfach sofort automatisiert alles vorher drinnen. Es ist in der Zusammenarbeit toll. Ich kann die Fragen im Unternehmen teilen. Ich kann auch einen Berater bitten, dass er mir die Fragen bei der Ausfüllung unterstützt. Und was ganz wichtig ist, die Daten gehören dem Unternehmen. Und ich glaube, das ist extrem essentiell, weil damit eigentlich klar ist, dass die Daten zum Bereich ESG eines Unternehmens in der eigenen Kontrolle bleibt, ist wirklich wichtig, weil ich würde ja auch als Unternehmen nicht wollen, dass irgendwelche Daumen-Bilanzdaten von mir unterwegs sind. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen noch nicht so klar ist, wie relevant das ist, einfach in dem Bereich Finanzierung in der Zukunft, aber eben auch zum Beispiel für Versicherungen. Und das ist einfach ganz wichtig, da einen guten Blick drauf zu haben.
Und ihr nehmt die Unternehmen nämlich auch noch gerne bei der Hand, wenn es Fragen gibt?
Absolut. Also die Support-Hotline ist etwas, die allen offen steht, also sei es Unternehmen, wir aber auch zum Beispiel Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und was ganz wichtig ist, also wir machen auch Webinare, wir schauen, wenn wir merken, da gibt es zu einem gewissen Themenfeld gewisse Anfragen, dann versuchen wir da sehr spezifisch darauf zu reagieren. Wir haben natürlich Handbücher, wir haben eine sogenannte User Lane, das ist in der Plattform selbst eine Software, wo wir wirklich auch Schritt für Schritt Anleitungen oder vertiefte Informationen geben können. Also wir versuchen hier wirklich einfach viel Support mitzugeben, so viel wie möglich und auch mit den neuen Features. Also wir haben jetzt zum Beispiel so ein ESG-Netzwerk gelauncht, wo wir Unternehmensberatungen oder Tools listen, mit ihren Angeboten einfach, weil wir merken oder weil wir immer wieder Anfragen gekriegt haben von Unternehmen, erkennt sie da jemanden, der uns da helfen kann zu dem Thema. Und das versuchen wir damit abzudecken, weil eben aus zwei Seiten, damit die Daten einmal erhoben werden. Aber wie gesagt, das ist ja kein Selbstzweck. Es geht ja darum, dass nachher, wenn ich weiß, okay, da stehe ich gerade als Unternehmen, dass ich ja dann Aktivitäten setze in Richtung Nachhaltigkeit oder um nachhaltiger zu werden und damit wir die Transformation schaffen.
In der Vorbereitung zu unserem Gespräch, jetzt habe ich gesehen, dass aktuell so Webinare angeboten werden. Mhm. Die richten sich an Banken, glaube ich, oder?
Nein. Es gibt unterschiedliche, also wir haben unterschiedliche Formate für Unternehmen, damit sie sehen, wie es funktioniert, was da kann. Das ist das eine. Wir bieten es aber auch an für Banken, also für eben, vor allem Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit die wiederum den Unternehmen da
das, glaube ich,
helfen
auch
können. Weil es ja auch ganz wichtig ist, dass da Klarheit herrscht, warum brauchen wir das, ja? Was ist der Hintergrund, was ist die Notwendigkeit und auch damit die wiederum auch sehen, wie schaut das denn für ein Unternehmen aus, wie können sie durch die Plattform gehen, welche Fragen werden da gefragt, welche Möglichkeiten gibt es an Features, Support etc., damit die Bescheid wissen, damit sie das auch gut weitergeben können. Und was wir halt dann auch machen, ist einerseits eben online mit Webinaren, aber durchaus auch, dass wir ja wirklich vor Ort sind, vor Ort Kundenschulungen machen oder aber auch Veranstaltungen von Vertrieb und Unternehmen von einer Bank. Also da sind wir ganz unterschiedlich aufgestellt und versuchen einfach zu supporten, was geht.
Du hast erwähnt, dass die Banken so quasi die Abnehmer auch sind von den Datensätzen, von den wertvollen, die der Data Hub basiert, verfügbar sind. Was bringt es mir als Unternehmen, wenn die Banken meine ESG-Daten kennen, vielleicht günstigere Kreditkonditionen oder um was geht's da?
Der Hintergrund ist, dass in Wirklichkeit die Vorgabe herrscht von der European Banking Authority, dass für die Kreditvergabe die Bank die Risiken einschätzen muss. Und zu den Risiken können nicht nur die finanziellen, sondern eben auch die ESG-Risiken. Und damit die Bank das machen kann, braucht sie natürlich Informationen. Das heißt, eine Bank braucht diese Informationen, damit sie bei der Kreditvergabe weiterarbeiten kann. Das heißt, wie das dann aber ausgestaltet ist, also sprich, kriege ich dann einen besseren oder nicht so guten Zinssatz oder kriege ich überhaupt eine Kondition, also kriege ich überhaupt eine Finanzierung, hängt natürlich von Bankhaus zu Bankhaus ab. Das ist eine strategische Entscheidung. Aber sie brauchen einfach mal die Daten, eine Datengrundlage. Und es ist also eine ganz klare regulatorische und aufsichtsrechtliche Verpflichtung, die Bank einfach nachgehen muss. Das heißt, wenn ein Unternehmen hier aktiv oder eine Finanzierung haben möchte, wird sie zukünftig einfach das brauchen. Aber ich möchte noch dazu sagen, es sind ja nicht nur die Banken, Versicherungen, Dito und Lieferkette. Es gibt ja einfach auch große Unternehmen, die brauchen ja auch wiederum, um ihre regulatorischen Verpflichtungen nachzugehen, wie Berichterstattung etc., Sorgfaltspflicht. Brauchen die auch Informationen von ihren Unternehmen oder von den Unternehmen in ihrer Lieferkette? Das heißt, ein kleineres Unternehmen, auch wenn es selbst nicht direkt eine Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht hat, über die indirekten Wege, nämlich über Banken, Versicherungen und ihre großen Kunden, kommen diese Verpflichtungen schon wieder.
Jetzt bin ich zum Beispiel in diesem ESG-Data Hub als großes Unternehmen schon seit Jahren dabei. Gibt es da periodische Update-Pflichten oder immer nur, wenn ein New Release kommt aufgrund einer Gesetzesänderung oder whatever? Wie läuft das dann ab, das Being-Partner?
Okay, also es ist so, ich kann als Unternehmen grundsätzlich jederzeit reingehen und was aktualisieren. Also wenn ich weiß, da habe ich jetzt einen neuen Datensatz und ich möchte es aktuell mit meinen Banken teilen, dann kann ich das sofort anlegen und jederzeit tun. Ansonsten ist es so, dass wir einfach auch erinnern, so einmal im Jahr, bitte hier, wäre super, wieder Update. Also das ist jetzt schon ein Jahr her. Das heißt, da kommt auch von uns einfach eine automatische Erinnerung, damit hier aktuell gehalten wird. Und so ist aktuell der Modus operandi. Sprich, einfach selbstaktiv werden oder ansonsten von uns erinnert werden.
Sind die Banken selbst eigentlich auch eingebende Mitglieder von dem Data Hub oder eher die Konsumenten?
Naja, sie sind schon hauptsächlich die Konsumenten. Also das heißt, dass die dann natürlich die Datensätze, sofern sie vom Unternehmen das haben dürfen, diese Rohdaten nutzen, um eben das in ihr Risikomanagement zu integrieren, aber auch für ihre Offenlegungsverpflichtungen. Ich sage nur Green Asset Ratio, ja. Aber ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass die Banken sich selbst als Kunden anlegen, so wie wir, die ÖKB, wir sind zum Beispiel natürlich auch selbst als Unternehmen angelegt.
Was ich jetzt nicht erwähnt habe in der Folge, was ich jetzt tue, ich glaube seit 2023 bist du Head of Group ESG in der ÖKB. Also herzliche Gratulation zu dem. Und die Arbeitgeberin ist ja auch eine grüne Emittentin.
Ja.
Die ÖKB hat Green Bonds, große Size und so weiter begeben. Hast du da irgendeine Rolle dabei gehabt?
Ja, ich habe 2019 haben wir so ein Projekt gehabt, nämlich um nämlich so einen Bond zu begeben, braucht man ja ein Sustainability Framework, ein Sustainable Financing Framework, und da war ich die Projektleiterin. Das Projekt wurde natürlich nicht nur von mir gemacht, um Gottes Willen, sondern es war ein großes interdisziplinäres Team, und da wurde dann der erste Bond begeben, das war 2019. Mittlerweile gibt es 5, mittlerweile es ist kein Projekt mehr, sondern ein klarer Prozess. Der Lead und die Verantwortung und das Vorantreiben passiert mittlerweile von den Kollegen in Treasury, die das ganz toll machen. Wir arbeiten aus meinem Team, meine liebe Kollegin arbeitet da natürlich mit, genauso wie aus dem Bereich Exportservices und von der Österreichischen Entwicklungsbank. Das heißt, das ist mittlerweile ja ein ganz normales Standardprodukt geworden, was mit einem Projekt gestartet ist.
Mittlerweile sind ja die Zinsen wieder ein bisschen gestiegen, fallen wieder. Also auch da spielt natürlich das rein, natürlich. Ne?
Ja, aber es ist auch so, dass es schon ganz wichtig ist, hier transparent zu sein. Und man merkt einfach auch, das ist natürlich am Anfang ein Erstaufwand, weil man natürlich viel mehr machen muss, als wenn man einen Vanillebond begibt. Aber es ist natürlich schon toll, wenn man…
Ist noch Mannerschnitten? Vanille?
Genau. Nein, warte, ich nehme die mit Schokolade. Ich mag ehrlich gesagt, ich mag die also mit Haselnuss. Ich mag die Original mag ich am liebsten.
Vanilla muss man nur kurz aufklären für die.
Ah, genau, also das ist einfach ein sage ich jetzt mal, ein normaler Bond.
0815 kann man
wieder 0815, genau.
Mit einem fixen Zinssatz.
Genau, und ich habe halt danach keine Reporting-Verpflichtungen. Ja, und bei einem Sustainability-Bond, da muss ich halt dann schon sagen und dem Investor gegenüber offenlegen, wo ist denn das hingegangen? Ja, und dann muss ich einmal im Jahr einen KPI-Bericht legen, und das heißt, das ist natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden, aber wenn man natürlich gewisse Prozesse schon hat und hier einfach auch sieht und zeigt, was man da hat, dann ist es einfach toll, und das ist natürlich etwas, was auch für die, sage ich mal, für das Gesamtverständnis, ja, auch in der Bank, wie alles zusammenläuft, einfach sehr geholfen hat, und viele Kolleginnen und Kollegen und Bereiche, die da vorher nicht so zusammenarbeiten mussten, was einfach nicht notwendig war, jetzt zusammenarbeiten, und das ist natürlich etwas sehr, sehr Vorteilhaftes.
Aus Kombination von der Bonität der Emittentin ÖKB und auch der Story dahinter waren die alle mehrfach überzeichnet. Du hast jetzt die KPI genannt, die Key Performance Indikatoren. Was sind so typische Indikatoren, die man da reinhaut in so einen Bond?
Naja, das sind zum Beispiel, wenn man gerade im Bereich erneuerbare Energie macht, dann wie viele Megawattstunden erneuerbare Energie werden damit produziert. Wenn wir haben vor allem auch viele Social-Projekte, drum Sustainability Bonds, wenn es darum geht, Krankenhausbetten, wie viele Menschen haben dann Zugang zu verbesserter medizinischer Versorgung. Das sind so klassische Kennzahlen, die man erheben können, aber genauso wie CO2-Reduktionen durch eine verbesserte Produktion. Und wenn man das natürlich von den Kunden, diese Informationen hat und das einfach eben zuerst auch prüft, dann kann man das natürlich auch offenlegen, und das ist ganz wichtig, ganz, ganz relevant, weil natürlich Thema Greenwashing etc., das muss man einfach machen, ja, weil sonst kann man nicht sagen, man hat einen Sustainability Bond begeben. Es ist ganz wichtig, hier transparent zu sein.
Ich glaube, dass du als ÖKB-Managerin auch den internationalen Blick hast, beziehungsweise sogar haben musst. Wie gut sind Österreichs Unternehmen da in ESG-Themen im Vergleich deiner Meinung nach aufgestellt?
Also ich glaube grundsätzlich, dass es gerade in Österreich sehr viele Unternehmen gibt, weil sehr viele Unternehmen gibt, die sehr gut aufgestellt sind, gerade wegen dem Bereich auch Umwelt, Technik etc. Also das schon mal ganz allgemein. Und das andere ist, dass natürlich die Einbettung, das muss man auch sagen, in Europa und mit der dazugehörigen Regulatorik natürlich, wir einfach auch gefordert sind. Also wenn man es jetzt wirklich international sieht, ja, mit internationalen Vergleichen hat, das ist eine gewisse Herausforderung, und trotzdem, das muss man halt auch sagen, merke ich im Bereich von Regulatorik und Standardsetzung auch weltweit, dass natürlich die Europa, auch wenn das jetzt manchmal überschießend ist, da trotzdem einfach sehr viel global auch weiterbringt. Ja.
Wunderbar. Komme ich zu meiner Abschlussfrage. Der Job, den du dir ja, ich sage das gerne, aber bei dir glaube ich, dass auch selbst auch so ein wenig gebastelt hast und dann natürlich bei der ÖKB durch die Leistung geworden. Was ist das, was dir im Tagesgeschäft daran taugt?
Wirklich zu merken, dass wir was weiterbringen. Also das ist echt, was mir gefällt, dass sie eine Veränderung ständig ist. Die ist nicht immer leicht, also gar nicht. Aber zu merken, dass Bewegung reinkommt und das gefällt mir. Im Tagesgeschäft bedeutet das für mich, dass ich merke, jedes einzelne Unternehmen zum Beispiel, das am Hub dazukommt, jeden Tag, beginnt sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist der absolut wichtige erste Schritt für eine Veränderung. Und wir brauchen diese Veränderung, weil wir brauchen eine starke, resiliente Gesellschaft. Und das bedeutet, wir brauchen eine starke, resiliente Wirtschaft. Und das bedeutet, wir brauchen einfach einen guten Umgang, damit wir ökologisch zukunftsfähig sind.
Diese wunderschönen ersten Schritte jetzt als Schlusswort im Podcast und jetzt noch eine Premiere. Du hast eingangs erwähnt, dass dir die vielen bunten Tasten so gut gefallen. Die Vorspanntaste ist violett und die Abspanntaste ist rosa. Und erstmals lasse ich jetzt einen Gast selbst die Abspanntaste. Bitte dich zu drücken, rosa.
Ich drücke. Ja? Danke vielmals. Und es war super.
Es war super. Und los geht's. Und sie hat wirklich gedrückt. Das war wirklich jetzt deine Premiere. Der erste Gast, der den Abspannknopf selbst gedrückt hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mir ein Volksfest, diese Folge. Ich glaube, man hat's gehört. Danke an dich, Nastassja, dass du hergekommen bist.
Danke.
Tschüss
noch
an euch einmal. Und danke fürs Reinhören. Baba. Oh yeah.